Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Heute geht es um Kommunikationsmuster. Um solche an einem Beispiel zu analysieren, bediene ich mich dabei zweier kommunikationstheoretischer Schwergewichte: Paul Watzlawick und Friedemann Schulz von Thun. Als ich im letzten Sommer in einem Hotel übernachtet habe, wurde ich am Morgen Zeuge eines eingefahrenen Kommunikationsmusters zwischen zwei Personen. Ich hatte mich auf der Terrasse des Hotels zum Frühstücken hingesetzt. Mein Tisch grenzte direkt an die großen offenen Fenstertüren des Frühstücksraumes und ich hatte einen herrlichen Blick auf die Umgebung, die Sonne schien noch mild und es wehte ein leichter, aber stetiger Wind, der nach dem heißen Tag zuvor wundervoll erfrischend wirkte. Während ich mein Frühstück genoss, kamen zwei weitere Personen in den Frühstücksraum, eine junge Frau und eine ältere Frau. Auf mich wirkten sie wie Mutter und Tochter. Und es wurde schnell klar von der Art und Weise, wie sie sich suchend im Raum umschauten, dass sie sich eben nicht auf die Terrasse setzen wollten, wo aber das Personal für alle Gäste schon gedeckt hatte. Sie sprachen mit dem Personal und steuerten schließlich auf den Tisch direkt neben mir, jenseits der großen Fenstertür, aber eben direkt im Frühstücksraum zu. Die jüngere Frau versuchte der älteren Frau den Platz, der im Windschatten der Fenstertür lag, anzubieten. Diese aber setzte sich in die Sonne und damit aber in den vollen Wind. Und nach kurzer Zeit sagte sie dann so: "Hier zieht's." Und die jüngere Frau nickte und sagte: "Das wusste ich." Also standen sie auf und tauschten die Plätze. Dann brachte das Personal das Geschirr, den Kaffee und erklärte die Frühstücksoption. Und die ältere Frau sah sehr, sehr mürrisch aus und sagte schließlich: "Hier zieht es auch." Und die jüngere Frau sagt: "Das ist aber wirklich nicht einfach mit dir. Draußen können wir nicht sitzen, am Fenster können wir nicht sitzen, aber du willst gerne am Fenster sitzen. Dann lass uns doch einfach irgendwo einen anderen Tisch suchen." Die ältere Frau meinte: "Ich krieg das schon hin." Aber nach einer kurzen Weile wurde die jüngere Frau richtig ärgerlich. "Boah, so ein sauertöpfisches Gesicht, das mag ich mir überhaupt nicht angucken. Da habe ich überhaupt keine Lust mehr darauf zu frühstücken. Dann gehe ich doch gleich." "Ach komm, bleib doch hier", sagte die Ältere. Und die jüngere Frau stand auf und sagte: "Na also, wenn das alles so sein soll, dann werde ich jetzt für die Königin mal einen anderen Tisch suchen, der ihr genehm ist." Und wieder ging sie zu der Bedienung, versuchte einen neuen Tisch zu bekommen, wanderte mit der älteren Frau im Frühstücksraum herum und sie fanden schließlich einen Tisch, an dem sie sitzen blieben. Kennst du solche Gesprächsabläufe? Solche Muster? Ich schon. Es ist schon eine absurde Situation. In Worten, Tonfall, Inhalt und Aktion wurden gleich mehrere unterschiedliche Gespräche geführt. Und dabei reagierte jeder der beiden auf jeweils andere Aspekte und Ebenen der Unterhaltung und es wurde ein schwelender Konflikt deutlich. Der wurde aber nicht adressiert. Für mich als Beobachter wirkten die Reaktionen wie eingefahren und einem gewohnten Muster folgend. Mir passiert das auch gerne im Gespräch mit meinem Mann. Ich frage etwas oder erzähle etwas und er antwortet. Aber seine Mimik drückt etwas anderes aus, als ich verstehe. Und da mir mein Mann keine Zusatzinformation zu seinem Gesichtsausdruck gibt, beziehe ich es automatisch auf mich und die Situation, die durch meine Frage oder Aussage ausgelöst wurde. Dabei ist es gut möglich, dass meine Aussagen ihn gedanklich ganz woanders hingeführt haben und seine gezeigte Emotion dann eine Reaktion auf die Gedanken, die er hat, waren. Zum Beispiel sage ich: "Am Wochenende möchte ich gerne einkaufen fahren." Mein Mann seufzt. In seinen Gedanken ist er über meine Worte daran erinnert worden, dass er vor dem Wochenende noch dienstlich etwas erledigen muss. Irgendwas, was ihm keine Freude bereitet. "Ja, okay", kommt zögerlich und er klingt unglücklich. Für mich hört sich das so an, als wolle er nicht mit mir zum Einkaufen kommen. Ich reagiere auf diese Interpretation statt auf die wörtliche Aussage. Ich bin nun aber ärgerlich, dass er nicht mitkommen will. "Okay, dann fahre ich halt alleine." Er reagiert irritiert. "Ich komm doch mit", versichert er. "Nee, wenn du keine Lust hast, dann mache ich das alleine, ist schon gut." So sage ich, gefangen in meiner eigenen Interpretation. Und bis einer von uns dem anderen seine Interpretation kommuniziert, sind Missverständnisse, endlos Diskussionen oder sogar ein Streit vorprogrammiert. Kennst du das? Es ist, als würde sich die Unterhaltung in einer Art Spurrille befinden und in einem ungesunden Muster gefangen sein. Von außen betrachtet ist das leichter zu erkennen, als wenn man direkt in der Beziehung oder Kommunikation selbst steht. Es gibt einen Leitspruch, den ich meinen Kindern aufgrund dieser Beobachtungen immer wieder eingegeben habe. Erfolgreiche Kommunikation ist Glückssache. Das ist natürlich nicht ganz wahr. Wir können zum Erfolg der Kommunikation erheblich beitragen, wenn wir einige Punkte beachten. Und wenn wir rechtzeitig dem Gegenüber Kontext und Erklärungen für Reaktionen liefern bzw. mitteilen, was oder wie wir den anderen oder die Situation interpretieren. Es hilft, sich Folgendes klarzumachen. Gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht verinnerlicht. Verinnerlicht ist nicht umgesetzt. Überprüfe einmal selbst. Wie oft hast du schon in einer Kommunikationssituation gedacht oder gesagt, das habe ich doch gerade gesagt? Wir glauben oft, dass wir, was wir sagen, auch beim anderen so ankommt. Und umgekehrt. Und genau darin liegt der Ursprung von vielen Missverständnissen, Streitereien und Zerwürfnissen. Wer sich mit der Theorie zur erfolgreichen Kommunikation beschäftigt, kommt an zwei Namen nicht vorbei. An Paul Watzlawick und an Friedemann Schulz von Thun. Paul Watzlawick war ein Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Soziologe und Philosoph. Friedemann Schulz von Thun ist ein Professor für Psychologie, bekannt als Kommunikationspsychologe, als Gründer der Schulz von Thun Instituts für Kommunikation in Hamburg. Beide Psychologen beschäftigte die Frage, wie Kommunikation funktioniert, warum sie so oft nicht funktioniert und welche Regeln oder Leitlinien sich für erfolgreiche Kommunikation aufstellen und vermitteln lassen. Watzlawicks Ansatz ist ein grundlegender und beobachtet das Kommunikationsgeschehen im Allgemeinen, während Schulz von Thuns Modell eine praktische Methode zur Analyse konkreter Nachrichten bietet. Paul Watzlawick hat die 5 sogenannten Axiome zur Kommunikation verfasst. Ein Axiom ist eine allgemein anerkannte Grundregel und muss deshalb nicht bewiesen werden. Jeder geht also davon aus, dass das Axiom richtig ist. Diese 5 Axiome lauten: Man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Kommunikation ist immer zugleich Ursache und Wirkung. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Das erste Axiom hat es bereits schon in sich. Ob ich will oder nicht, ich kommuniziere immer etwas. Auch Schweigen ist eine Kommunikationsform. Und alles, was ich mitteile, ob verbal oder nonverbal, übermittelt dem Gegenüber eine Information. Und Konflikte ergeben sich oft daraus, dass diese Information, die mitgeteilt wurde, fehlinterpretiert wird. Ein Beispiel: Der Nachbar geht grußlos an dir vorüber. Du interpretierst, dass er nicht angesprochen werden will. Er war aber ganz in Gedanken und hat dich nicht bemerkt. Jetzt sieht er dich etwas zu spät und interpretiert deine Nichtansprache als Unhöflichkeit und ärgert sich über dich. Das zweite Axiom postuliert, dass neben dem Informationsgehalt einer Kommunikation auch immer ein Beziehungsanteil enthalten ist. Und dieser Beziehungsaspekt beschreibt, wie die Gesprächspartner zueinander stehen. Das äußerst du zum Beispiel über deine Körpersprache, über Mimik oder Gestik, aber auch über den Tonfall, die Wortwahl oder die Art der Ansprache. Eine rein informative Kommunikation gibt es also nicht. Denn die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern beeinflusst immer auch wie die Information verstanden wird. Bei der Mutter und der Tochter im Frühstücksraum ist die Sachinformation, hier zieht es, das vertrage ich nicht. Auf der Beziehungsebene scheint aber die Tochter die Verantwortung für das Wohlbefinden ihrer Mutter zu übernehmen und damit scheint sie aber gleichzeitig nicht glücklich zu sein. Und trotzdem folgt sie der Aufgabe doch, so gut sie es kann, bringt aber zum Ausdruck, dass sie das lästig findet. Das dritte Axiom beschreibt, dass in jeder Kommunikation durch den jeweiligen Partner eine Reaktion ausgelöst wird. Und diese Reaktion löst dann wiederum ein Verhalten beim Gesprächspartner aus. Und jeder der jeweiligen Gesprächspartner wählt bzw. setzt dabei einen Schwerpunkt oder einen Grund für seine Reaktion. Und dieser Vorgang wird als Interpunktion bezeichnet. Wieder zurück zu der Mutter und der Tochter im Frühstücksraum. Die Mutter will nicht im Zug sitzen, aber dennoch am Fenster. Das ist die Ursache und die Auslösung für die ganzen Aktionen. Die Tochter sucht also jetzt einen Platz, der ihrer Meinung nach diese Wünsche ihrer Mutter erfüllt. Wirkung. Der Mutter gefällt der Platz aber nicht, weil sie dennoch Zug abbekommt. Und deswegen, nonverbale Kommunikation, verzieht sie das Gesicht. Die Tochter zeigt den Ärger über den Gesichtsausdruck und reagiert aggressiv. Die Mutter reagiert wiederum verärgert und verteidigend. Die Tochter fühlt sich angegriffen und wird noch ärgerlicher. Und beide fühlen sich dabei als Opfer. Beide machen im schlimmsten Fall den anderen dafür verantwortlich und die Kommunikation eskaliert. Damit entfernt sich die Kommunikation immer weiter von der Sachebene und kreiselt eben um diese Interpunktion des jeweils anderen. Zum Beispiel auch im Gespräch mit meinem Mann. Ich bin ärgerlich, weil du unzufrieden bist. Ich bin unzufrieden, weil du ärgerlich bist. Wenn die Ursache und Wirkung, wie in dem Beispiel, zu einem Teufelskreis werden, dann kann das zu einem starken Konflikt führen. Da die Kommunikation aber kreisförmig ist und keinen Anfang hat, gibt es niemanden, der an dem Konflikt Schuld trägt. Stattdessen sollte jetzt daran gearbeitet werden, die Situation zu entschärfen, den Kreis zu durchbrechen. Das kann man zum Beispiel durch die Verbalisierung der eigenen Gefühle oder Gedanken oder eine Frage zum Verständnis des anderen. Ich sehe, dass du das Gesicht verziehst. Ich interpretiere das so, dass du dich nicht wohlfühlst. Was können wir tun, damit es dir besser geht? In dem Beispiel mit der Mutter oder Tochter im Frühstücksraum wird also ganz deutlich, was Paul Watzlawick mit digitaler und analoger Kommunikation ebenfalls meint. Der Ausdruck digital steht für verbale Kommunikation. Beide Informationen, sprachlich oder auch schriftlich, können übermittelt werden. Und der Begriff analog bezeichnet die nonverbale Kommunikation. Das ist die Körpersprache und die Mimik, der Tonfall oder eben alles, was nicht schriftlich oder verbal mitgeteilt wird. Zum Beispiel das mürrische Gesicht der Mutter oder der verletzte Tonfall der Tochter. Wenn der Gesprächspartner nun etwas analog anderes vermittelt, als er digital mitteilt, dann offenbart sich eine Dissonanz. Und das ist oft die Grundlage für den Konflikt und Missverständnis. Denn je größer die Diskrepanz von der analogen und der dialogen Information ist, je stärker ist die Gefahr von Missverständnissen. Jede Kommunikation hat einen Interpretationsspielraum, auf welche der Empfänger reagieren kann. Weg von der Sachinformation, in meinem Beispiel, hier zieht's. Und jetzt kommt es zum letzten Axiom, welche die Kommunikationsdynamik am besten beschreibt. Symmetrische Kommunikation, hier kommunizieren die Gesprächspartner auf Augenhöhe. Zwischen ihnen bestehen entweder keine großen Unterschiede oder aber sie blenden diese aus, wobei sie sich auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Die komplementäre Kommunikation bezeichnet Watzlawick als etwas, wo die Unterschiede zwischen den Gesprächspartnern im Vordergrund stehen. Auch die Unterschiede in einer sozialen oder in einer geschäftlichen Hierarchie können zu einer komplementären Kommunikation führen. Und dabei können sich die Gesprächspartner entweder ergänzen oder einer dominiert den anderen. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Art der Kommunikation jederzeit wechseln kann. Also ist die Kommunikationsform nicht selbst Grund für den Konflikt? Wieder zurück zu dem Beispiel im Frühstücksraum. Hier läuft die Kommunikation meiner Einschätzung nach komplementär ab. Die Mutter hat eindeutig die Oberhand. Es bestand also keine Kommunikation auf Augenhöhe, denn die Tochter fühlte sich verantwortlich für das Wohlbefinden ihrer Mutter. Und sie gab ihrer Mutter damit die Macht über sie. Und gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie diesen Hierarchieunterschied nicht mochte. In einer symmetrischen Kommunikation hätte sie der Mutter vielleicht die Wahl des Tisches überlassen oder des Platzes und einfach nur abgewartet, bis die Mutter einen Tisch gefunden hat, an dem sie sich wohlfühlt. Zu jedem Zeitpunkt könnte die Art der Kommunikationsdynamik aber verändert werden. Und genau darin liegt die Kunst der Kommunikation. Wir können jederzeit überprüfen, ob die Kommunikation gesund abläuft. Und wir können prüfen, ob die Änderung der Art den Konflikt lösen kann. Wir können auch unsere Interpunktion kommunizieren. Wir können Interpretationen nachfragen oder kundtun und damit dem Gegenüber helfen, das Missverständnis aufzuklären oder gar zu vermeiden. Um zu verdeutlichen, nutze ich eine Übung, die die Betonung des Sinnes eines Satzes verändert. Ich lernte diese Kommunikationsübung mal in einem Seminar und fand sie sehr beeindruckend. Reihum haben jeder der Teilnehmer folgenden Satz gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Bei jedem Aufsagen hatte jeder der Teilnehmer ein Wort anders betont. Achte mal darauf, was sich an der Bedeutung des Satzes für dich ändert. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Ich habe nicht gesagt, dass du das Geld genommen hast. Und mit meinem Podcast-Titel geht das genauso gut. Das können andere besser. 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 Watzlawick hat mit seinen Axiomen also die Hürden und Fallstricke der Kommunikation beschrieben. Und weil die Interpretation einer Aussage so konfliktreich sein kann, hat sich Schulz von Thun mit den möglichen Ursachen dieser Fehlinterpretation beschäftigt. Dazu hat er ein Modell der vier Seiten einer Nachricht entwickelt. Man kann es aber auch das Vier-Ohren-Modell nennen. Hast du schon einmal von dem Vier-Seiten-Modell gehört? Jede Information in einer Kommunikation hat entsprechend diesem Modell vier Aspekte oder Ebenen, nämlich den Sachinhalt, die Selbstkundgabe, die Beziehung und den Appell. Jede Nachricht hat also einen Inhalt, worüber ich informiere. Und mit meiner Selbstaussage gebe ich etwas über mich bekannt. Ich offenbare etwas, was ich über mich selber kundtue. Im Beziehungsaspekt beziehe ich darauf, was ich von meinem Gegenüber halte oder wie wir zueinander stehen. Und im Appell schließlich drücke ich aus, wozu ich mein Gegenüber veranlassen möchte. Wenn also eine Nachricht vier Seiten hat, wenn sie gesendet wird, dann ist es nur verständlich, dass auch jeder Empfänger vier Möglichkeiten hat, sich auf die Aspekte zu konzentrieren, also vier Ohren. Nehmen wir zum Beispiel die Aussage der Mutter im Frühstücksraum. Hier zieht es. Der Sachaspekt ist genau der. Es zieht. Der Wind weht in den Raum. Man sitzt im Zug. Die Selbstaussage der Mutter ist, ich spüre den Zug, ich spüre den Wind, ich mag das nicht. Der Beziehungsaspekt, den kann ich nur mutmaßen, aber mutmaßlich, du kennst mich, du weißt, dass ich nicht im Zug sitzen kann oder was das für mich bedeutet. Und der Appell ist auch Interpretation. Lass uns einen anderen Platz suchen. Oder vielleicht auch, du hast die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. In jeder Kommunikation kann einer der Kommunikationspartner, je nach Vorerfahrung, emotionalem Zustand, Beziehung zu der anderen Person, nun stärker mit dem Sachohr, dem Offenbarungsohr, dem Beziehungsohr oder dem Appellohr das Gesagte verarbeiten oder wahrnehmen. In meinem Beispiel aus dem Frühstücksraum entnehme ich der Reaktion der Tochter, dass der Fokus vor allen Dingen auf dem Appell lag und dann zunehmend zum Beziehungsohr wanderte. Die Art der Antwort und der Handlung lässt dann aber auch auf eine klare Empfindlichkeit schließen. Bei meinem Mann und mir lege ich ja den Fokus auf die Interpretation seines Gesichtsausdrucks. Mein Mann offenbart, dass er sich nicht wohlfühlt. Aber er sagt nicht, was der Auslöser ist, denn er ist ja in der Sachebene, ja, okay, unterwegs. Ich reagiere aber auf diese Selbstkundgabe und fühle mich aufgefordert, dagegen etwas zu unternehmen. Okay, dann gehe ich halt allein. Unterschiedliche Ebenen innerhalb der gleichen Konversation. Völliges Missverständnis des jeweiligen anderen. Verstehst du, wie die Kommunikationsdynamik zu einem Konflikt sich entwickelt, sobald der Empfänger und der Sender auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind? Es findet quasi ein verstecktes Austragen eines Kampfes um die Rangstellung statt. Und der Sinn der Sachebene rückt in den Hintergrund. Und wann immer du in einer Situation merkst, dass das Gespräch aus den Fugen läuft, dann ist es am besten, kurz durchzuatmen. Prüfe, welche Sachinformationen die Nachricht beinhaltet und überlege, was die sachliche Antwort wäre. Du kannst aber auch danach fragen, ob du mit der Aussage einen Appell verbunden sehen solltest oder ob die Annahme zur Beziehungsebene korrekt ist. Und alternativ kannst du natürlich auch adressieren, was du dir vorstellst, was bei dir ankommt und welche Gefühle und Gedanken bei dir ausgelöst werden. Ich weiß für mich, dass ich viel zu oft mit dem Appellohr höre. Mir ist zu kalt, dann mache ich sofort die Heizung an. Oder ich biete eine Decke an. Das schmeckt mir nicht. Ich fühle mich sofort bemüßigt, etwas Besseres zu essen zu finden. Warum steht denn das hier? Ich springe auf und bringe es weg. Und manchmal kombiniere ich das Appellohr mit meinem Beziehungsohr. Das ist der Moment, in dem ich oft grantig werde. Ich höre eine Forderung und dann frage ich mich, was sich andere einbildet, mich zu bitten, etwas zu tun, und dann reagiere ich entsprechend patzig. Und noch öfter reagiere ich verzweifelt, weil der Appell, den ich nicht erfüllen kann, mich dazu bringt, dass ich mich schuldig fühle. Oft lässt sich eine Situation entspannen, wenn wir uns vergewissern, ob die Ebene der Nachricht, auf die wir uns fokussieren, auch die Ebene ist, um die es dem Gesprächspartner geht. Und dann wird oft wieder eine erfolgreiche Kommunikation hergestellt oder zumindest ermöglicht. Vielleicht kannst du bei den nächsten Gesprächen darauf achten, was die Sachebene ist, was die Selbstoffenbarung des Sprechers ist, wie die Beziehungsebene aussieht und welcher Appell damit verbunden ist. Und dann kannst du bei dir abprüfen, auf welche dieser Aspekte du eher eingehst. Und vielleicht gelingt es dir durch das spielerische Austesten, welche Seiten der Nachricht du wahrnehmen kannst und auf welchem Ohr du gerne oder bevorzugt hörst, in einer Situation, die gerne auch mal zu einem Konflikt sich entwickeln kann, bewusst eine andere Ebene hörst oder bewusst klar machst, auf welchem Ohr du gerade hörst und damit dem Gegenüber die Möglichkeit gibst, zurückzumelden, ob das auch die Ebene ist, auf der er oder sie unterwegs ist. Meine nächste Aussage trifft hoffentlich dein Appellohr. Denn ich freue mich, wenn du auch in die nächste Folge wieder einschaltest. Vielen Dank für dein Ohr, deine Zeit und dein Interesse. Alles Gute und bis bald!
Das können andere besser, wozu tun, was ein anderer besser kann, sag ich mir oft und lass es dann sein. damit an. Das können andere besser.